Satz ist an sich ein Bild. Jeder Satz ist mimesisch in Bezug auf eine Möglichkeit, nicht in Bezug auf die Welt, wie sie ist. Ja. So ergibt sich sozusagen. Aber jeder Satz ist mimesisch in Bezug auf die Möglichkeiten, die die Welt bietet. Das heißt, die Welt, wie sie ist, plus alle möglichen Veränderungen. Die Grenzen dieser Variabilität, der Welt, gleichzeitig Variabilität der wahren Sprache, diese Grenzen sind die logischen Grenzen. Das heißt, das Einzige, was sozusagen unsere Imagination als technische Imagination eine Grenze setzt, es ist die Logik der Sprache selbst, sozusagen der richtige Aufbau des Satzes, in dem dieser Imagination zur Sprache kommt und manifestiert wird. Und zwar für die anderen, für sich selbst. Ja, das ist egal. Das heißt, jede Form der Imagination, jede Form der Träumerei, jede Form der Einbildungskraft, ja, würde Kant sagen, ist diesen logischen Gesetzen unterworfen. Es gibt aber so etwas wie, sagen wir, Traum der Sprache jenseits der menschlichen Träume. Ja, also. Das heißt, wir können die Sprache benutzen auf Art und Weise, und sie erlaubt es, sie so zu benutzen, dass man Sätze bekommt, die ja auch plausibel klingen, ja, das sind die Sätze der deutschen oder der französischen, wie auch immer, Sprache. Aber unsere Imagination reicht nicht aus, um uns vorzustellen, was diese Sätze eigentlich aussagen. Ja, das ist der zentrale Moment. Das ist nicht uninteressant, dass Wittgenstein hier im Grunde die Forderung aufstellt, den Traum der Sprache selbst zu unterbinden. Ja, das heißt, im Grunde das Projekt von Traktatus besteht darin, die Sprache eben um die Kontrolle der Imagination zu stellen und alle Sätze zu verbinden, mit denen das Sprechende keine Vorstellung verbinden kann. Und gleichzeitig haben wir sicherlich gerade in Dichtung und Literatur eine völlig andere Entwicklung. Nämlich von Mallarmé bis Kafka und weiter und so fort haben wir mit Sprachspielen zu tun, die Möglichkeiten, gerade diese Möglichkeiten ausloten, der Sprache. Und zwar interessanterweise auch unter dem sozusagen allgemeinen Prinzip, die Sprache von der Bildlichkeit zu befreien. Ja, das hat Verlaine zunächst einmal formuliert, der Musik am Schoß, wo er sagt, die Sprache muss an die Musik angeglichen werden, sie muss sozusagen gereinigt werden vom Bildlichen. Das Bildliche, die Vorstellung, die wir mit der Sprache verbinden, ist das, was die Sprache eigentlich kaputt macht, was die Dichtung kaputt macht und was sozusagen der Sprache nicht erlaubt, ihre eigenen Möglichkeiten zu entfalten. Vielmehr sollte die Sprache funktionieren, so wie die Musik, das heißt nach kombinatorischen Regeln. Wenn bestimmte Lauten kombinierbar sind, kombinierbar sein können, ja, müssen sie auch kombiniert werden, dann entfaltet sozusagen die Musik ihre eigenen Möglichkeiten und das passiert auch mit der Sprache. Das heißt, das Sagbare schlechthin, also das, was überhaupt von der Sprache als Sprache erlaubt wird, muss gerade gereinigt werden von allem, was nicht nur sagbar, sondern auch vorstellbar ist. Ja, und diese Differenz ist gerade sozusagen der Raum, indem sich die reine Sprache oder sie als reine Dichtung oder reine Literatur entfaltet. Das ist eine Tradition, aus der Autoren wie etwa Derrida da im Grunde seine ersten Texte, als er noch jung war, waren die Analyse von Mallarmé und der Dichtung in der Tradition von Mallarmé gewidmet. Und noch als junger Mann, bevor er überhaupt angefangen hat, die Konstruktion zu praktizieren. Das heißt, er war von Blanchot und vielen anderen französischen Theoretikern, theoretikalen Modernen, also sprachlichen Modernen, also Literatur, dazu inspiriert, eben sich für diesen Bereich der Sprache zu interessieren. Es ist nicht verwunderlich, dass Derrida im Endeffekt diesen Bereich der Sprache als jenen bezeichnet, der jeder Vorstellbarkeit unterwandert. Und das ist nichts anderes als der Konstruktion. Das heißt, man kann, wenn man diese Figur vor Augen hat, wenn man sozusagen die Problematik der Korrelation zwischen Bild und Sprache oder Bild und Satz, ja, nicht wahr? Wenn man diese Korrelation, aber gleichzeitig auch diese Diskrepanz ganz klar vor Augen hat, kann man praktisch die ganze Entwicklung der Philosophie, auch der Kunst des 20. Jahrhunderts, relativ klar verstehen und als Realisierung bestimmter logischer Möglichkeiten diese Korrelation beschreiben. Ich werde das zeigen auch am Beispiel der Wittgenstein 2. Ja, das im Grunde, es ist nichts anderes als eine Theorie einer bestimmten Kunst letztendlich. Und zwar einer anderen Kunst als diese. Ja. Und hier aber Wittgenstein sozusagen der große Gewinn von Wittgensteinischer Philosophie besteht eben darin, dass er diese Frage stellt und er stellt diese Frage im Moment, an dem generell in der Literatur und der Kunst des 20. Jahrhunderts die Frage nach dem Verhältnis unterschiedlicher Medien zentrale Bedeutung bekommt. Ja, und beginnt ein großer Reinigungsvorgang, ja, sozusagen herausgeputzen, sozusagen eine Putzkolonne. Wenn man in dieser Zeit Literatur liest, es geht nur um Putzen und Reinigen. Also Reinigen, Bild muss gereinigt werden von der Sprache, ja, dann steht einfach Malevich oder was auch immer und Mondrian und so. Und Sprache muss gereinigt werden von Bild und so weiter und so fort. Und letztendlich geht es aber doch um diese Korrelation. Und es geht letztendlich doch um diese Differenz. Ja? Was ist diese Differenz zwischen Sagbarem und Vorstellbarem? Zwischen einem Satz, mit dem wir keine Vorstellung verbinden können, und dem Satz, mit dem wir eine Vorstellung verbinden können. In dieser Differenz passiert im Grunde alles. Ja, in dieser Differenz und durch diese Differenz. Und die Differenz, von der Derrida spricht, ja, die Konstruktion ist letztendlich diese Differenz eben. Ja. Wenn er sagt, dass die Sprache lässt uns warten, ja, das ist Differenz, ist nicht nur Differenz, ein bisschen ein Unterschied, sondern ein Vorgang des Wartens. Ja. Er meint eben das, ja, dass ich sage etwas und warte darauf, ob ich das auch vorstellen kann. Und im Unterschied zu Wittgenstein, der behauptet, wir können es feststellen, und zwar wir können es hier und jetzt feststellen, ob wir das, was sagbar ist, auch für uns vorstellbar machen können, sagt er da, das können wir nicht, ja, und das ist im Sinne der Konstruktion, ja, dass die Entscheidung darüber, ob es tatsächlich der Fall ist, wird immer verschoben Wir können letztendlich niemals sagen, ob es ein Bild ist oder nicht, ob es ein mögliches Bild ist oder nicht. Und im Endeffekt haben wir mit einer Schleife zu tun, mit einer potenziellen männlichen Bewegung, auch in sich selbst kreisende Bewegung, die sozusagen diese Differenz zwischen Sachbaren und Vorstellbaren wieder verschiebt. Also ein, wie er sagt, Versprechen, ja, Versprechen in zweierlei Sinne. Einmal haben wir uns versprochen, ja, das heißt etwas gesagt, was wir eigentlich nicht sagen wollten, was keine Vorstellung entspricht. Und auf der anderen Seite ist ein Versprechen im Sinne, wir denken, dass es vielleicht doch klappt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für, wie gesagt, sehr, sehr vieles in der Kunstliteratur und Philosophie des 20. Jahrhunderts. Diese Idee aber, dass die Sprache mit dem Bild korreliert, diese Idee hat etwas zu tun mit der Vorstellung darüber, wie ein Wort funktioniert. Nämlich mit der Idee, dass jedes Wort hat so etwas wie eine Bedeutung. Und die Bedeutung besteht darin, dass jedes Wort letztendlich wie ein Name funktioniert. Und zwar ein Name, der wie Benjamin sagen würde, der Gegenstand sowohl bezeichnet wie auch anruft. Ja, und zwar in dem Sinne, dass wenn ich sage Tisch, dann gibt es vor meinem inneren Auge so etwas wie ein Tisch. Es kann so eine vage Vorstellung sein, trotzdem, ich sehe so etwas wie einen Tisch. Und das ist dieses primäre Bild, ja, das primäre Bild oder die primäre Korrelation zwischen Sprache und der Außenwelt vollzieht sich auf der Ebene des Namens. Auch des Verbes, ja. Wenn ich zum Beispiel sage, so etwas wie er läuft, ja, dann gibt es auch so eine Vorstellung von Laufen, ja, von einer gewissen Bewegung in einem gewissen Rhythmus durch die Welt. Das heißt, ich kann auf der Ebene der elementaren Namen, elementaren Verben diese Korrelation feststellen. Erst wenn ich das kann, kann ich komplizierte Bilder erzeugen, indem ich zu sagen, ja, er läuft an einem weißen Tisch vorbei. Ja. Und dann kann ich sozusagen aus diesen Elementen so etwas wie einen Satz konstruieren und gleichzeitig konstruiere ich aus diesen Elementen auch ein Bild. Und so wird diese Korrelation, wenn sie richtig eingehalten wird, und das fordert eben Wittgenstein 1, erzeugt letztendlich so etwas wie ein Weltbild, das heißt Kombination an Begeben haben. Und das ist eben diese primäre Voraussetzung der Sprachanalyse, also diese primäre Korrelation zwischen Bild und Wort, ist das, was Wittgenstein dann in Frage stellt, zu nehmen verneint. Und jetzt kommen wir zu eben diesem Punkt, bei Wittgenstein 2, also philosophische Untersuchungen. Wir beginnen dann philosophische Untersuchungen zu lesen. Und das ist sozusagen der Anfang, ist ziemlich perfide, wenn ich verlogen, weil er beginnt, Augustinus zu kritisieren, statt sich selbst zu kritisieren. Und dann sagt er, Augustinus in den Confessiones schreibt Folgendes. Deutsche Übersetzung. Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und im Begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten. Dies aber entnahm ich aus ihren Gebärden. der natürlichen Sprache aller Völker, der Sprache, die durch Mienen und Augenspiel, durch die Bewegung der Glieder und den Klang der Stimme die Empfindungen der Seele anzeigt, wenn diese irgendetwas begehrt oder festhält oder zurückweist oder flieht. So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. In der Tat gibt es eine Tradition, Augustinus, also dieser Teil von der Konfession, aus dem auch dieser Ausschnitt zitiert wird, als die erste abendländische Sprachtheorie zu charakterisieren, und auch Russell, wie andere, als Kollege von, also englische Kollegen von Wittgenstein, in dieser Zeit, er war in England in dieser Zeit, die haben praktisch diese Passagen von Augustinus tatsächlich als Ausgangspunkt genommen. Und das hinterfragt der Wittgenstein eben und sagt, na gut, wir denken zunächst einmal, wenn wir lesen, an Hauptwörter wie Tisch, Stuhl, Brot und die Namen von Personen. Und jetzt in zweiter Linie an die Namen gewissen Tätigkeiten und Eigenschaften und an die übrigen Wortarten als etwas, was sich finden wird. Denke nun an diese Verwendung der Sprache. Ich schicke jemanden einkaufen. Ich gebe ihm einen Zettel, auf diesem stehen die Zeichen 5 rote Äpfel. Also er identifiziert diese Äpfel, er identifiziert dieses Rot, kauft tatsächlich 5. Na gut, und dann frage ich mich und frage ich ihn, was ist Rot? Was bedeutet Rot? Oder was bedeutet 5? Und dann plötzlich ist er irgendwie perplex. Er war aber nicht perplex, als er 5 rote Äpfel kaufen sollte. Ja, da gab es ja kein Problem. Das heißt, er hat den Satz verstanden und er hat auch das Befehl, den Befehl ausgeführt, ohne überhaupt zu verstehen oder philosophisch zu erklären zu können, was 5 bedeutet und was Rot bedeutet. Das heißt, fragt man sich, was hat er eigentlich verstanden? Er hat das nicht so verstanden, wie wir zunächst einmal denken, wie ich gerade beschrieben habe, wie wir den Satz verstehen. Das heißt, wir verstehen Elemente, wir verstehen, wie diese Elemente zusammenpassen, dann haben wir das Ganze verstanden. Hier haben wir aber mit einer anderen Situation zu tun, nämlich mit einer Situation, dass ich den Satz verstanden habe, ohne allerdings Elemente und Verbindungen wirklich zu verstehen. Weil ich kann nicht erklären, was Rot ist als solches und was 5 sind. Was ist die Zahl 5 als solche? Dazu muss ich sozusagen ein Mathematiker sein, um das zu erklären, was eigentlich 5 ist. Also ein gewisser Element in der Zahlenreihe, die sich selbst in die Mathematik einschreibt und so weiter und so fort. Also, und dann kommt der Russell und sagt, auch diese Reihe der Naturzahlen ist ja völlig unklar, weil es gibt überhaupt keine Sprache, die sie beschreiben kann. Der Russell hat es nachgewiesen, dass es überhaupt keine Sprache gibt, in der man erklären kann, was die Reihe der Naturzahlen ist, was es infinitive Reihe ist, unendliche Reihe, also eine unendliche Reihe, können wir sozusagen mit endlicher Sprache nicht beschreiben und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es relativ klar, nach einer Weile, dass ich nicht weiß, was 5 ist. Trotzdem kann ich 5 Äpfel doch kaufen. Ja? Was passiert hier? Und das Ich möchte von Anfang an auf eine Besonderheit dieser Analyse hinweisen, eine Besonderheit, die von Wittgenstein selber nicht direkt so, wie ich das jetzt sage, thematisiert wird, so immer wieder auftaucht. Dieser Satz, kaufe 5 rote Äpfel, oder einfach diese 5 rote Äpfel auf dem Zettel, das ist ein Befehl. Das heißt, letztendlich beginnt die Verschiebung der Analyse mit der Analyse des Befehls. Nicht der Analyse der Beschreibung. Hier liegen 5 rote Äpfel. Wenn ich sage, hier liegen 5 rote Äpfel, dann bin ich sofort mit der gleichen Problematik des Traktates konfrontiert. Wenn ich sage, aber kaufe 5 rote Äpfel. Als ich an der Uni war, noch habe ich eine schöne, das ist auch englische Tradition kommende Abhandlung gelesen über den Ausdruck es zieht. Wenn ich zum Beispiel sage, es zieht, ja, was ist das eigentlich? Es ist ein Befehl, dass jemand aufsteht und das Fenster schließt. Um das zu sagen. Und diese Analyse, die schon von der dritten Generation der Schüler von Wittgenstein geschrieben worden war, oder sogar vielleicht vierte Generation, dritte auf jeden Fall, legt frei oder hat thematisiert eine nicht explizite Voraussetzung, diese ganze Analyse, die ich hier jetzt, weil er macht das ein bisschen anders, ja. Er macht das anders, er kaschiert ein bisschen dieses Moment, ich sage wie, er kaschiert dieses Moment. Aber wenn man genau verfolgt, wie er argumentiert, es geht darum, dass er generell die Grundvorstellung ändert oder geändert hat für sich selbst und dann ändert für den Leser. Grundvorstellung darüber, was die Sprache überhaupt leistet in erster Linie. Und seine Annahme besteht jetzt darin, dass die Sprache, und zwar jede Sprache, hat eine Befehlsstruktur. Das heißt, Sprache ist ein Befehl. Grundsätzlich. Und wenn man aus diesem Modell ausgeht, und von diesem Modell ausgeht, dann beginnt man vieles zu verstehen, ja, was er sagt. Ja. Man muss ganz klar sich an diese Grundgedanken orientieren, dass die Sprache insgesamt ist ein Befehl. Und jeder Satz ist ein Befehl. Zumindest, das ist der Grenzfall, aber wir werden sehen, und nicht so viel beginnt mit Augustinus, im Grenzfall ist das der Befehl, das zu verstehen, was ich meine. Und das ist der perfideste aller Befehle. Wenn ich zum Beispiel sage, Wittgenstein hat die Sprache als Befehl aufgefasst. Das scheint ein beschreibender Satz zu sein. Es ist aber Befehl, den ich Ihnen erteile, so zu denken, so das zu verstehen und danach zu handeln und Wittgenstein zu diesem Standpunkt zu betrachten. Es ist ein höflicher Befehl, aber es ist ein Befehl. Das heißt, irgendwann mit seinem deutsch-österreichischen Background, und zwar interessanterweise gerade in England, ja, ich glaube, das hat irgendetwas zu tun, entweder mit dem Krieg, ja, mit der Kriegserfahrung. Ja, mit der Kriegserfahrung in erster Linie. Mit einer Verschiebung von sehr befehlsorganisierten deutschen Sprache zu sozusagen eher neutral organisierter englischer Sprache. Aber ganz unmittelbar, und das werden wir jetzt ständig damit konfrontiert werden, weil es sind nur zwei Beispiele, die er benutzt hat. Für seine ganze philosophische Untersuchung gibt es ja zwei Beispiele. Ein Beispiel, und wir wissen, woher dieses Beispiel kommt. Weil er hat in seinem Leben nur zweimal irgendetwas Praktisches unternommen. Und zwar, einmal war er Volksschullehrer in einer Schule, provinziellen Schule in Österreich. Und er hat versucht, sozusagen den Schülern der ersten Klasse Mathematik beizubringen. Weil er hatte kein abgeschlossenes Studium. Russell hat dadurch, dass er Lord war und so weiter und so fort, durch seine Beziehungen auf höchsten politischen Ebene erreicht, dass Traktatus ihm als Doktorarbeit in England anerkannt wurde. Sicherlich in Europa wäre das nicht möglich, vor allem in Österreich. Also er war ein Mensch mit unabgeschlossenem Studium und er konnte nur als Lehrer für die ersten Klassen angestellt werden. Das ist ja auch passiert, und zwar in einem Dorf, ja, in Wien heißt das nicht, herein. Und dann hat es festgestellt, dass diese Schüler, also diese Kinder, einfach nicht verstehen, was er sagt. Und zwar definitiv nicht. Was auch immer er ihnen unterrichtet hat, sie haben das nicht wahrgenommen. Übrigens, ich weiß das ganz genau, weil das war für viele Studenten von mir, Kommilitonen, wurden geschickt in die Dorfschule, Mathematik zu unterrichten. Ja, das war so ein Praktikum, als ich an der Uni war. Und sie sind völlig am Boden zerstört, ja, zurückgekommen und haben gesagt, zum Beispiel ihre Schüler haben nicht verstanden, dass der Abstand zwischen Punkt A und Punkt B ist identisch mit dem Abstand zwischen Punkt B und Punkt A. Ja, sie konnten das dann wirklich nicht beibringen. Und ihnen fehlten einfach die sprachlichen Mittel, um das zu begründen. Ja, und wenn die Studenten sagen, ich verstehe das nicht, ja, das kann man auch nicht erklären. Ja, weil sozusagen die Sprache versorgt. Und das hat Wittgenstein erfahren und er hat angefangen, seine Schule zu schlagen. Ja. Dann wurde er angeklagt von Eltern, aus der Schule entlassen und musste praktisch Österreich verlassen. Und dann ist er in Cambridge Professor geworden. Ja. Aber durch Rasse. Ne? Die Sache war aber eben die, dass er mit absolutem Versagen der Sprache konfrontiert worden war. Und zwar, er wurde konfrontiert mit dem Versagen der Sprache auf der Ebene der Ausführbarkeit des Befehls, du sollst das verstehen. Du sollst verstehen, das Abstand von da bis da, gleiches Abstand bis da bis da. Wenn aber der Schüler diesen Befehl nicht ausführt, das heißt, er versteht das nicht, gibt es keine sprachlichen Mittel, aus ihn zu schlagen, ja, oder zu erschlagen, oder was auch immer, ihm das beizubringen. Ja, die Sprache findet hier ihre absolute Grenze.
Seine Sprache.
Ich glaube, jede Sprache. Ja? Das Problem ist das, können Sie das vorstellen? Ich meine, wie kann man das dann beibringen?
Naja, aber ich kenne ja auch mehrere, zum Beispiel, die natürlich sagen, irgendwie, also wenn ein Schüler etwas nicht versteht, dann ist das sozusagen die Schuld des Lehrers, weil er sich nicht richtig ausdrücken kann.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, das hat man doch auch schon erlebt.
Ja, ja, das ist. Das macht der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Philosophen. Der Philosoph hat die Fähigkeit zu verstehen, dass sein Versagen ist das Versagen überhaupt. Das macht der Theoretiker aus. Wir kennen das auch am Beispiel dieses Buches von Hiob, ja, nicht wahr? Oder Hiob, ja, von Gott ohne Grund bestraft worden war. Und dann kamen alle möglichen Leute zu ihm und alle haben ihn gefragt, du musst ja nachdenken, was für eine Sünde du begangen hast, dass der Gott dich so bestraft. Du musst sozusagen eine Analyse vorziehen und sich selbst befragen und so weiter. Und hat gesagt, nein, ich habe das schon gemacht. Ich hatte keine Schuld. Ja, also muss man nach der Natur des Gutes fragen und nicht nach meinem Vergehen. Ja. Und im Endeffekt hat Gott gesprochen irgendwann und hat gesagt, Hiob hat er recht. Und das ist eben das Problem. Wenn ein Lehrer zum Schluss kommt, er kann nichts beibringen und kein Theoretiker ist, kein theoretisches Temperament ist, denkt er, der Grund besteht darin, dass er persönlich das nicht kann. Deswegen kommt er auch nicht weiter. Ein Philosoph mit einem theoretischen Verstand sagt, ich kann das nicht machen, weil es nicht machbar ist. Und statt sich selbst Vorwürfe zu machen, beginnt zu analysieren, was bedeutet die Machbarkeit überhaupt und wo liegen die Grenzen der Machbarkeit als solche. Nicht seine persönlichen Grenzen, sondern die Grenzen der Machbarkeit als solche. Das heißt, statt zu sagen, ich habe versagt, sagt er, die Sprache hat versagt. Also wie ist die Sprache beschaffen, dass die Sprache überhaupt versagen kann? Dass ich in der Sprache versagen kann? Wie ist das Versagen überhaupt möglich? Es ist jetzt eine empirische Frage, ob diese versagt oder jene versagt. Ja. Die grundsätzliche Frage ist nicht nach dem Versagen des Einzelnen, sondern die grundsätzliche Frage ist die Frage nach der Möglichkeit des Versagens als solchen. Warum diese Möglichkeit des Versagens der Sprache überhaupt existiert? Warum kann ich versagen? Und das ist die Frage, die eben Wittgenstein stellt. Er stellt die Frage nach der Gründe und der Möglichkeit des Versagens als solche. Warum ist es überhaupt möglich, dass die Sprache, die transparent ist, für alle zugänglich ist, für alles klar ist, elementar ist, im Sinne des Befehls, du sollst das verstehen, doch nicht von Zwang. Ja, das ist ein Gegenbeispiel zu der wirklich grundlegenden Analyse von Plato. Ja. Also Plato diese Szene beschreibt, wie ein Sklavenjunge, ja, nicht wahr, gerufen wird und ihm wird gezeigt, wie man mathematische Theoremen beweist. Und obwohl er das niemals im Leben erlebt hat, er weiß, dass ich als fähig, das nachzuvollziehen. Und da sagt Plato eben, dass die Sprache ist so tief im allgemeinen menschlichen Geist verwurzelt, dass sozusagen wir jeden Geist mit der Sprache erziehen und manipulieren können. Ja? Dass die Sprache hat die Fähigkeit, diese Korrelation zwischen Geist und Sprache ist absolut. Ja? Wenn ich aber sehe, dass es ein Versagen gibt, ja, das heißt, dass es möglich ist, dass ich etwas ganz Klares sage und es wird trotzdem nicht verstanden, dann liegt es nicht an mir, liegt es auch nicht am Kind. Es liegt an der Sprache selbst, dass sie es erlaubt, nicht verstanden zu werden. Es vielleicht eine subtile Analyse dieser Art bei Khrushchev. Ja. Er sagt, jede Revolution beginnt mit der mit falschen Anschuldigungen. Ja, zum Beispiel, die Französische Revolution hat angefangen mit der falschen Anschuldigung, dass Marie Antoinette die Belieferung von Paris mit Brot verhindert. Ja. Die Russische Revolution hat angefangen mit der falschen Anschuldigung, dass die Zarenfamilie in Deutschland inspiriert, ja, im Ersten Weltkrieg und so weiter. Das sind sozusagen alle falsche Gerüchte. Und dann sagt er, ist die Revolution falsch, wenn sie von falschen Gerüchten provoziert wird? Er sagt, nein. Weil die Möglichkeit selbst, dass so ein Gerücht sich verbreitet, zeigt das System nicht richtig von Zeiten. Das heißt, man muss ja suchen, der Grund in der Struktur der sprachlichen Kommunikation sein. Letzter Grund. Und das ist eben dieser letzte Grund, den er sucht, und er sucht diesen Grund nach in der Möglichkeit der Versagen der Sprache nach der Ebene des Verstehens und Ausführens. Ich habe, glaube ich, ein Beispiel schon erwähnt, mit dem er arbeitet. Er sagt zum Beispiel, um das klar zu machen, ich würde das später machen, aber ich mache das selbst, ja, mit Mathematik. Ja. Dass man eben sagt, lernen wir jetzt das Addieren. Sagen wir 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 oder 2 plus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4. Dann fragen wir das Kind, hast du verstanden? Er sagt, ja, ich habe verstanden. Mache weiter. Und er sagt, 10 plus 1 ist 20. Dann sage ich, nein, du hast nicht richtig verstanden. 10 plus 1 ist 11, 11 plus 1 ist 12. Hast du verstanden? Und sagt, ja, ich habe verstanden. Dann kommt er bis 100 und sagt, 100 plus 1 ist 200. Sagt, nein, und so weiter und so fort. Aber das führt in die Unendlichkeit. Weil dieses Kind kann zum Beispiel sagen, dass denken, dass Million plus 1 sind 2 Millionen und Milliard plus 1 sind 3 Millionen und 2 Millionen. Das heißt, meine Erklärung hat immer eine gewisse Verspätung in Bezug auf seine Vorstellung, wie das gemacht werden kann. Ich kann ihn sozusagen auf der ähnlichen Wege korrigieren, aber diese ähnliche Korrektur auf jeder weiteren Stufe der Entwicklung sozusagen verhindert nicht die Projektion auf die Zukunft. Ich kann sozusagen die Zukunft nicht so definieren und bestimmen, dass er versteht, was er in der Zukunft machen kann. Ich kann nur korrigieren, was er jetzt macht oder in der Vergangenheit gemacht hat. Sein Projekt weiter zu zählen, kann ich aber nicht beeinflussen. Ich kann nicht sozusagen diese Unendlichkeit unter Kontrolle bringen. Sogar auf dieser Ebene ist es strukturell unmöglich, etwas zu erklären. Das heißt, ich kann den Befehl nie so formulieren, dass er auch in der Zukunft, also wenn es weitergeht, diesen Befehl niemals missversteht. Also die Möglichkeit, sozusagen das nicht zu verstehen oder sozusagen nicht richtig zu verstehen oder zu missverstehen, diese Möglichkeit verweist in die Zukunft, in die mögliche Ausführung eines Befehls in einer letztendlich unkontrollierbaren zeitlichen Perspektive. So wie ich zum Beispiel sagen kann, kaufe mir 5 rote Äpfel. Aber zum Beispiel er kommt in ein Geschäft und es gibt überhaupt keine Äpfel. Ja? Entweder kommt er zurück und sagt, es gibt keine 5 rote Äpfel, oder er kauft zum Beispiel Birnen. Weil er denkt, dass ich das gemeint habe unter den Äpfeln, weil es keine andere gibt. Dann missversteht er mich in einer strukturellen Art und Weise. Dann sage ich, ja, das sind Birnen und nicht Äpfel. Ja. Dann kommt er wieder und kauft, ich weiß nicht, 5 Bananen, ja, rote Bananen, das es gibt. und so weiter und so fort. Das heißt, diese Möglichkeit des Missverstehens als ein Projekt der Ausführung eines Befehls ist potenziell unendlich. Und mit dieser Unendlichkeit bin ich konfrontiert, wenn ich als Lehrer oder als Erzieher irgendjemandem irgendetwas erkläre. Weil indem ich das tue, versuche ich so etwas wie die Zukunft dieses Menschen und dieses Kindes zu kontrollieren. Und die Zukunft kann man nicht kontrollieren. Man kann kontrollieren nur die Ausführung hier und jetzt. Das heißt, indem die Sprache beginnt als Befehl zu kontrollieren, diese Sprache wird sozusagen so benutzt, dass sie so etwas wie Zukunft gestaltet. Ja? Dass sie Befehle gibt für die Zukunft. Und Zukunft kann man nicht ganz kontrollieren. Die Sprache versagt in ihrer tiefsten Möglichkeit, weil der Mensch frei ist. Ja, auch das Kind ist frei. Und diese Freiheit bedeutet, dass das Kind und der Mensch generell diesen Befehl nicht nur weigern kann auszuführen, sondern er kann diesen Befehl so interpretieren, wie es ihm eigentlich beliebt. Ich kann sozusagen nicht letztendlich alle Möglichkeiten, alle Freiheiten des Menschen dermaßen in Kontrolle stellen, dass er im Endeffekt als Automat das tut, was ich ihm befehle. Ja, das ist die Freiheit der Interpretation eines jeden Befehls, die letztendlich jede Möglichkeit erzielt. Und ich kann so ihm erklären, wie ich will, ja. Er bleibt letztendlich frei. In Bezug auf die Interpretation dessen, was ich sage. Ich kann immer sagen, ich habe das so verstanden und nicht anders verstanden. Und wenn ich sage, ich habe das aber anders gemeint, dann kann er sagen, ja, Sie haben das vielleicht anders gemeint, aber ich habe es so verstanden. Das ist die Freiheit. Und es ist die Freiheit, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass ich nicht den Jetzt-Zustand beschreibe. Ich beschreibe nicht das, was jetzt passiert, oder ich beschreibe das, was immer schon passiert ist. Ja. Sondern wenn ich Sprache benutze, ich befehle etwas. Das heißt, ich projiziere etwas auf die Zukunft. Und Zukunft ist ein Raum der Freiheit und Gewissheit. Und zwar auf allen Ebenen. Ich kann es nicht kontrollieren. Das ist der Punkt, an dem die Sprache ihre andere Grenze bekommt. Nicht die Grenze der Logik, sondern die Grenze der Freiheit. Das war eine Erfahrung, die er gemacht hat. Und er hat zweite Erfahrung die gleiche Art gemacht. Nämlich als Architekt, der das Haus seiner Schwester gebaut hat als Architekt. Ja, Sie wissen, dass er ein immenses Vermögen bekommen hat. 2 Millionen Pounds, ja, damals, jetzt glaube ich, wäre es 20 oder 30 Jahre für unsere Begriffe, das war eine immense Summe. Aber er hat gedacht, dass der Philosoph darf nicht viel Geld besitzen oder Geld erben, und er hat dieses Geld seiner Schwester gegeben. Und die Schwester habe ihn aber beauftragt, ein Haus zu bauen, als Architekt, weil es war ein Traum für dieses oder für einen Teil dieses Kindes. Hat dieses Haus gebaut. Und da sind praktisch alle seine Beispiele kommen aus diesen zwei Erfahrungen. Entweder Erfahrung des Unterrichts in der Schule oder Umgang mit den Arbeitern an der Baustelle. Und das waren zwei höchst traumatische persönliche Erfahrungen, weil er hat auch festgestellt, dass diese Arbeiter seine Befehle entweder falsch interpretieren oder nicht richtig ausgeführt haben und so weiter und so fort. Und das war ein zweites Scheitern in seinem Bemühen, die Sprache sozusagen zu benutzen, sodass er seinen Willen durchsetzen kann. Aber das waren sozusagen zwei persönliche Erfahrungen, die eingebettet worden waren, sicherlich in die spannungsvolle Lage damals. Im Zweiten Weltkrieg. Und schon im Punkt 2, also das war eins, ja, das ich zitiert habe, im Punkt 2 kommt dieses Beispiel. Jener philosophische Begriff der Bedeutung ist in einer primitiven Vorstellung von der Art und Weise, wie die Sprache funktioniert, zu Hause. Man kann aber auch sagen, er sei die Vorstellung einer primitiven Sprache als der unseren, primitiveren Sprache als der unseren. Denken wir uns eine Sprache, für die die Beschreibung, wie Augustinus sie gegeben hat, stimmt. Die Sprache soll der Verständigung eines bauenden A, das heißt Wittgenstein selbst, mit einem Gehilfen B dienen. A führt einen Bau auf aus Bausteinen. Es sind Würfel, Säulen, Platten und Balken vorhanden. Und das ist sein Haus, ja, steht das hier. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie er sie braucht. Zu dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern Würfel, Säule, Platte, Balken. A ruft sie aus. B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen Ruf zu bringen. Fasse dies als vollständige Sprache an. Das heißt, dieser Gehilfe weiß nicht eigentlich, was Würfel, Säule und so weiter ist. Er kann das nicht erklären. Wenn ich ihn frage, was ist der Würfel, er weiß es nicht. Er hat aber die Fähigkeit, diese Würfel zu bringen. Das ist genau so. Eben. Oder Hund. Und deswegen sagt der Wittgenstein, es gibt kein Erlernen der Sprache, es gibt ein Abrichten. Dass der Mensch ist wie der Hund oder wie der Affe letztendlich, und er sagt, dass die Sprache gehört zur Naturgeschichte der menschlichen Gattung. Das heißt, der Mensch ist abgerichtet, wird abgerichtet so, dass er diese Platten bringt, ohne eigentlich zu wissen oder je diese Frage zu stellen oder je die Frage beantworten zu können, ja, was die Platte eigentlich ist. Aber er weiß, wie man diesen Befehl ausführt, wenn er richtig abgerichtet ist. Wenn er nicht richtig abgerichtet ist, weiß er das nicht. Wenn ich aber ihm versuche zu erklären, was die Platte ist, dann kommt es nicht dazu, dass er sie tatsächlich bringt und zwar diese Platte bringt und nicht die andere.
Und inwiefern unterscheidet sich das von dem, was Sie gesagt haben, was Platon meinte?
Ja, er meint, dass ich irgendwann feststellen kann, was die Platte ist. Okay. An sich, ja. Habe ich das verstanden? Kann ich dieses Verstehen benutzen, um dann die Platte, wenn ich sie sehe, auch zu bringen. Ja. Wobei Wittgenstein sagt zweierlei. Erstens, ich brauche nicht zu verstehen, was die Platte ist, um die Platte zu bringen. Ja. Und zweitens, da ich das nicht brauche, auch wenn ich versuche, die Platte zu verstehen, was die Platte ist, komme ich in Schwierigkeiten, die niemals überwunden werden können, ja, das zeigt er dann später, und helfen bei der Ausführung dieses Befehls überhaupt nicht. Ja. Zum Beispiel, ist das die Platte, oder ist die ganze Welt die Platte, oder ist die, vielleicht die ganze Erde die Platte, oder ist die Platte rund, oder ja. Also wenn ich beginne, sozusagen, mich zu fragen, was die Platte ist ja im Sinne von Plato, das heißt, was macht die Plattheit der Platte aus, ja, an sich, dann komme ich ins Grübeln und dann würde ich als Arbeiter rausgeworfen. Kannst du dir vorstellen, einen Arbeiter, man sagt Platte, ja. Und er kommt und sagt, tja, aber es ist mir noch nicht klar, was die Plattheit und Plattsein des Platte überhaupt an sich ausmacht. Ja. Und bis ich das verstanden habe, kann ich leider Ihnen keine Platte bringen, weil ich kann die Platte unter allen diesen Gegenständen der Welt nicht hinreichend inspizieren, ja, wenn ich nicht weiß, was das Plattsein der Platte ausmacht. Das ist immer der Punkt. Und so, so geht es weiter und weiter. Und dann kommen auch die Kinder, ja, nicht wahr, die erzogen werden, eben diese Platte zu identifizieren, ohne eine hinreichende Erklärung oder Definition dieser Platte vorzulegen. Und dann diese Würfel, Säule, Platte und so weiter. Wird noch einmal analysiert und so weiter und so fort, und dann kommt Punkt 11 ja mit dieser berühmten Formulierung. Denk an die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten. Es ist da ein Hammer, eine Zange, eine Säge, ein Schraubenzieher aus der Architektenpraxis ein Beispiel, ein Maßstab, ein Leimtopf, Leim, Nägel und Schrauben. So verschieden die Funktionen dieser Gegenstände, so verschieden sind die Funktionen der Wörter. Und es gibt Ähnlichkeiten hier und dort, diese berühmte Familienähnlichkeit. Freilich, was uns verwirrt, ist die Gleichförmigkeit ihrer Erscheinung, wenn die Wörter uns gesprochen oder in der Schrift und im Druck entgegentreten. Denn ihre Verwendung steht nicht so deutlich vor uns, besonders nicht, wenn wir philosophieren. Alles ein Abschnitt, das ist der Punkt Nummer 11, der 100 Mal untersucht, beschrieben, kommentiert worden ist, diese Spannung zwischen Gleichförmigkeit der Sprache auf der einen Seite und Mannigfaltigkeit der Verwendung der Wörter auf der anderen Seite. Wie gesagt, mein Eindruck ist, dass diese Diskussionen weitgehend irreführend sind. Und dass diejenigen, die in diese Richtung gehen, irgendwie nicht das in der Sache kapieren. Weil Wittgenstein sagt, es gibt unterschiedliche Gebrauchsweisen der Wörter und die Wörter werden auf unterschiedliche Weise gebraucht. In unterschiedlichen Sprachspielen und so weiter. Man kann zum Beispiel sagen, Platte im Sinne der Beschreibung einer Platte oder Verweisung auf eine Platte. Man kann aber sagen, Platte als Forderung, diese Platte zu bringen und so weiter und so fort. Das sind alle Möglichkeiten des Sprachspiels und der Verwendung der einzelnen Wörter im Sprachspiel. Und diese Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich und heterogen. Aber ich denke, das ist überhaupt nicht der Fall. Wie ich gesagt habe, ob in einem oder anderen Spiel, oder im einen oder anderen Sinn, doch es gibt eine gewisse grundsätzliche Gleichförmigkeit, die er eben letztendlich benutzt, ja, sonst wäre es keine Theorie, ja, sonst wäre es sozusagen Ende jeder Theorie. Wie auch viele denken, dass das Ende einer Theorie das nicht der Fall ist. Sondern die ganze Sprache und jedes Wort und so weiter werden letztendlich verstanden als ein Befehl. Befehl unterschiedlicher Sinne, ja. Unterschiedliche Sprachspiele, ja. Unterschiedliche Aspekte, ja. Aber in jedem Fall als Befehl. Die Sprache insgesamt und die Sprache und jedes Sprachelement ist ein Befehl an sich selbst, also an der anderen, irgendetwas auszuführen, das zu interpretieren und auszuführen. Ja, in einem oder anderen Sinne. Und diese Vorstellung ist sicherlich entgegengesetzt. Das eine weicht wesentlich ab von der Vorstellung, die Sprache bezeichnet irgendetwas oder beschreibt irgendetwas. Und dann schreibt er ironisch, Punkt 15, am direktesten ist das Wort bezeichnen vielleicht da angewandt, wo das Zeichen auf dem Gegenstand steht, den es bezeichnet. Nimmt an, die Werkzeuge, die A bei Bauern benutzt, tragen gewisse Zeichen. Zeigt A dem Gehilfen ein solches Zeichen, so bringt dieser das Werkzeug, das mit dem Zeichen versehen ist. Ja. So und auf mehr oder weniger ähnliche Weise bezeichnet ein Name ein Ding und wird ein Name einem Ding gegeben. Es wird sich oft nützlich erweisen, wenn wir uns bei Philosophieren sagen, etwas benennen, das ist etwas Ähnliches wie einem Ding, ein Namenstäfelchen anhält. Ja. Und tun wir das, auch wiederum, es ist eine indirekte Befehlsstruktur, die hier angedeutet wird, obwohl es nicht so auffällt. Wenn ich zum Beispiel mich frage, also im platonischen, klassischen Sinne oder augustinischen Sinne, was ist dieser Tisch? Darf ich diesen Tisch als Tisch bezeichnen? Das ist eine philosophische Frage. Wenn ich aber ein Zettelchen mache und diese Zettelchen anhefte an den Tisch, ist das so wie ein Befehl, diesen Gegenstand in weiterem als Tisch zu bezeichnen. Ja. Es ist ein Befehl, es ist eine Entscheidung, es ist eine Zuweisung, die keine weitere Begründung und keine weitere philosophische Reflexion erfordert. Ja. Zum Beispiel an meiner Tür nach wie vor steht, nicht, dass ich groß bin, sondern dass ich Schuster bin. Ich wechsle immer diesen Namensschild und immer jemand kommt und wechselt zurück. Das heißt, ist es sozusagen, wie stellt sich die Frage, was ist der oder wer ist derjenige, der sich hinter dieser Tür verbirgt? Ja? Vielleicht bin ich eigentlich ein Schuster, ja? Vielleicht bin ich dieser Schuster, der noch mein Aussehen angenommen hat und durch die Maske meine Existenz verbirgt. Und diese Bezeichnung, mich als Schuster, ist auch philosophisch oder allgemein theoretisch begründet. Ja. Allerdings, es handelt sich nicht um eine grundsätzliche Frage, bin ich ein Subjekt und wie kann man mich als Subjekt generell als Dasein in dieser Welt konstituieren. Sondern es geht darum, auf so eine Konvention, wie ich zu heißen soll, ja? Wie es heißen soll, nach einer gewissen sozusagen Vereinbarung, die dann eingehalten wird. Und eben darum geht es. Das heißt, es geht nicht darum, was die Dinge sind, sondern nach einer Entscheidung darüber, wie sie heißen sollen. Und wenn ich die Sache so umdrehe, ja, wie das Wittgenstein jetzt macht, dann sozusagen verliert die Frage danach, was das Ding wirklich ist, ja, und ob sie angemessen und nicht angemessen bezeichnet wird, an Bedeutung und Relevanz. Was macht das für einen Unterschied, wie ich bezeichnet werde? Ja? Aber wenn man so entschieden hat, dass ich so bezeichnet werde, nicht anders, dann soll es so sein. Ja? Das ist so ein Befehl, ein sozialer Konvention, ein Befehl, mich auf diese Weise zu bezeichnen, und das wird eingehalten, ja, oder nicht eingehalten. Und dann sagt er, dass die Sprachen 2 und 8, also diese Beispiele, die er einführt, aus Befehlen bestehen, lass dich nicht stören. Willst du sagen, sie seien darum nicht vollständig, so frage dich, ob unsere Sprache vollständig ist. Ob sie es war, ehe ihr der chemische Symbolismus und die Infinitesimalnotation einverleibt wurden. Denn dies sind sozusagen Vorstädte unserer Sprache. Unsere Sprache kann man ansehen als eine Altersstadt. Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden, regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern. Ja, das ist auch die berühmte Metapher, die auch aus seiner Zeit, seiner Bautätigkeit kommt. Und diese einförmige Straße, ja, das ist die moderne, das ist diese wissenschaftliche Sprache, wissenschaftlich terminierte Sprachen, die auf Klarheit setzen. Und die führen allerdings ins Zentrum einer Stadt. Und in diesem Zentrum dieser Stadt ist alles verloren, weil im Zentrum dieser Stadt gibt es keine Erklärungen, sondern Befehle. Und das ist interessant, dass es sind einfach Entscheidungen, dieses Haus hier zu bauen, nicht dort zu bauen. Entscheidungen, die damals, also in der Geschichte selbst, keine weitere Rechtfertigung bedürfen oder keine zulassen. Ja, es ist einfach so geworden, was es geworden ist. Ja. Weil einfach solche Entscheidungen keine andere getroffen worden waren, sie dort und woanders zu stellen. Die können sozusagen nur abgerissen werden. Ja. Aber ein totaler Abriss der Sprache, ja, wäre nicht etwas wie ein totaler Abriss einer Stadt. Gut, ich glaube, wir sind vorangekommen. Da kommt jetzt eine gewisse Wende, die ich in der nächsten Sitzung diskutieren werde.